Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolph.
Hallo und herzlich willkommen zur Folge 344. Das ist, eine Zweidrittel-Schnapszahl. Die gefällt dir bestimmt, Wolfgang, oder?
Ja, könnte aber besser sein. Die taugt nicht viel. Die 344, das ist so am Wege zu 500. Und nach der 300, also, ja, gut, okay, wir akzeptieren sie. Mhm. Ich begrüße auch alle, ja, die am Radio sitzen oder an dem Radiogerät mit Blockausgabe oder wie immer man das hört und mit Ohrstöpsel und was es noch sonst so alles gibt.
Lautsprecher.
Ja.
Ja gut, dann begrüße auch ich alle ganz herzlich, die uns zuhören, während der Wolfgang noch überlegt, was es alle für Schallverbreitungsequipment gibt. Und ich hoffe, dass ihr wieder alle ganz viel Spaß habt an dem, was wir vorbereitet haben.
Und im Hintergrund ist noch einer, der ist schon dabei. Ich würde sagen, stell dich doch bitte mal selbst vor.
Ja, hallo, ich bin der Udo, bin im Forum aktiv und heute werde ich einen kleinen Beitrag über den DVB-T-Empfänger für meine Diskstation von Synology bringen.
Na, ist doch was. So, haben wir endlich mal wieder einen Gast hier bei uns. Ja, wir haben hier ab und zu mal
Gäste. Wir kennen den Udo aber auch schon aus dem Fernsehen, so ist es ja nicht.
Genau, der war erst vor 2 Monaten in einer Fernsehsendung mit dabei. Ja. Und das war nicht das erste Mal. Und es war nicht das letzte Mal.
Das will ich hoffen.
Ja, und die Geschichte, die wir heute haben, die haben wir hinter eurem Rücken, Udo und ich, seit, Udo, wie lange? Seit 4 Wochen?
Ich würde sagen 2 Monate.
6 Wochen ja. Vorbereitet. Also konspirativ quasi. Udo hat eine NAS. Vielleicht erzählst du mal, wie die aussieht.
Ja, das ist im Prinzip ein schwarzes Gehäuse, passen 2 Festplatten rein. Wer damals die TV-Sendung gesehen hat, hat das Gerät sogar live gesehen. Und die Firma Synology ist eigentlich bekannt dafür, dass sie für bestehende NAS-Geräte weiterhin Apps entwickelt. Und so hat sich das halt ergeben, dass es für meinen NAS-Server auch die sogenannte VideoStation gibt. Das ist eine kostenlose App, bei der ich einen DVB-T-Empfänger anschließen kann. Und anschließend kann ich über diese App das empfangene Programm entweder aufnehmen oder halt an beliebige Empfänger streamen.
So, jetzt versuchen wir das mal auseinanderzunehmen.
Bitte ich darum.
Du steckst also jetzt in die NAS keine Antenne ein, sondern du brauchst einen Empfängerteil.
Genau.
In dem Falle haben wir jetzt ja so ein PCTV-Systems DVB-T-Stick genommen.
Genau.
Und der kommt in den USB-Port, den die NAS noch zur Verfügung stellt.
Richtig.
So, jetzt muss ja irgendwie das Fernsehprogramm angewählt werden. Also der DVB-T-Stick ist ja nichts anderes als der Empfänger, der auf Kommandos über USB wartet.
Richtig.
Also das ist ein Programm, das konntest du runterladen.
Genau, also die DiskStation hat die Möglichkeit, verschiedene Apps, die Synology bereitstellt, nachträglich noch zu installieren und die VideoStation gehört zu diesen Apps und über die VideoStation wird quasi ein Programmscan durchgeführt und angezeigt, welche Programme ich zum Beispiel jetzt hier unten im Raum München empfangen kann.
Die Steuerung erfolgt über einen Browser.
Genau.
Also gehst du die IP-Adresse der NAS denn drauf, startest das Programm.
Richtig.
Aber heißt ja nicht mehr Programm, heißt ja heute ab, Entschuldigung. Und kannst dann gucken, welche DVB-T-Sender in Süddeutschland zu empfangen sind oder in München zu empfangen sind.
Genau. Die Steuerung erfolgt dann über die DSM, also DiskStation Manager 4.1. Da wird die App drunter gestartet, startet den Sendesuchlauf. Und wenn die Kanäle alle gefunden sind, dann sehe ich über das eingebaute EPG, was zurzeit läuft, kann die Sendung entweder aufnehmen, wenn ich das möchte, oder aber live streamen und kann dann im Prinzip von jedem x-beliebigen PC aus dieses Streaming empfangen. Vorzugsweise über VLC, weil das relativ einfach geht.
Der VLC geht dann direkt auf die NAS drauf.
Genau, da wird also
eine. Man muss ja vielleicht noch sagen, wer von unseren Zuhörern nicht weiß, VLC ist ein Open Source Player, der sehr verbreitet ist und auch sehr leistungsfähig ist.
Also die DISTATION stellt dann eine URL zur Verfügung, wo also das gestreamte Programm abgerufen werden kann. Diese URL kann ich im VLC eintragen und anschließend sehe ich halt das Programm, was auf der DISTATION gerade live gestreamt wird.
Kannst du auch parallel aufnehmen und gucken?
Zurzeit mit der kostenlosen App nicht. Es gibt höchstwahrscheinlich demnächst eine kostenpflichtige App, da soll das möglich sein. Und da soll es auch möglich sein, dass ich also neben DVB-T auch Kabelempfänger bzw. Analog- oder Satellitenempfänger mit anschließen kann. Die soll dann aber kostenpflichtig sein.
Da kommen wir an sich zu der nächsten Frage. Der DVB-T-Stick, den hatten wir jetzt, wir haben einfach einen genommen, der uns mal freundlicherweise zur Verfügung gestellt worden ist. Kann man da irgendeinen DVB-T-Stick einstecken?
Theoretisch, ja.
Zwischen 10 Euro und was weiß ich was.
Also es gibt eine Kompatibilitätsliste von Synology. Die Frage ist halt, ob der Stick, den ich zu Hause habe, mit Linux kompatibel ist, weil da ist ja im Prinzip ein Linux-Betriebssystem drunter, dann Linux-Kern drunter. Und da sollte man sich schon grob an die Richtlinien von Synology halten, dass man da halt nicht auf die Nase fällt und einen DVB-T-Stick kauft, der dann nicht kompatibel ist.
Im Anfang, als du den Stick hattest, hast du ja erstmal dann mir zurückgeschrieben, das ist alles nichts, ich krieg ja nur 4 Sender oder sowas.
Ja, das war ein bisschen problematisch. Je nach Region werden unterschiedliche Frequenzen angesprochen und aus irgendeinem Grund wurde halt immer nur eine Frequenz angesprochen. Das heißt, ich habe jetzt also den Empfänger auf Bayern eingestellt, habe dann genau 4 Sender gekriegt, habe ich ihn auf Nordrhein-Westfalen eingestellt, habe ich am gleichen Standort 12 Sender gekriegt.
Über PC kannst du mal sehen, wie groß der Einfluss Nordrhein-Westfalens ist.
Und warum keine 24 oder 26 Sender?
Weil halt die Frequenzen gefehlt haben. Die hätte ich zwar per SSH-Zugriff direkt in dem Programm, in der Config-Datei eintragen können, aber ich habe dann lieber 2 Wochen gewartet, dann kam ein offizielles Update raus und damit funktionierte das dann hervorragend.
Ah ja. Also ich habe so eine ähnliche Sache in der Schweiz jetzt gemacht. Da habe ich ein Fernsehgerät mit DVB-T. Nur DVB-T mache ich da nicht, weil ich einen Satellitenanschluss habe. Und da gibt's eine USB-Buchse und die kann ich ganz einfach einen Stick reintun und kann dann mit der Fernbedienung sagen, aufzeichnen die Sendung, die gerade geguckt wird. Ich habe ja da einen Stick gekauft, also einen Speicherstick von 32 GB. Und konnte da die 4 Wochen, als ich da war, so einiges aufnehmen. Das hat wunderbar, ohne Probleme funktioniert. War toll.
Wie gesagt, jetzt funktioniert es inzwischen auch. Anfangs gab es einige Schwierigkeiten. Aber ich denke mal, wenn Synology da noch ein bisschen die Software optimiert, dann ist das ein durchaus brauchbares Produkt, zumindest als Videorekorder, weil das Livestreamen, da das Programm zu wechseln, ist ein bisschen umständlich, weil ich neben dem VLC, der quasi das Programm streamt, auch noch einen Browser aufhaben müsste, mit dem ich das Live-Programm dann wechseln kann. Und das ist mir persönlich ein bisschen lästig.
Geht das nicht über VLC?
Sag mal, wie sieht denn das aus, wenn ich mir einen Receiver kaufe, der eigentlich 2 Empfänger eingebaut hat? So einen Teil habe ich. Da habe ich noch irgendwo einen USB-Stab reingemurkst und jetzt kann ich auf dem USB-Stab aufnehmen und guck ein beliebiges anderes Programm. Ist das nicht irgendwo das Gleiche?
Im Prinzip ja, bloß mit der Synology-Lösung kann ich aktuell entweder ein Programm gucken oder eins aufnehmen. Mit der kostenlosen Version werden noch nicht mehrere DVB-T-Empfänger unterstützt. Das soll, wie gesagt, mit der kostenpflichtigen App noch kommen. Dann werden auch zusätzliche Empfänger für Kabel und Satellit mit unterstützt, aber aktuell ist es da halt nicht drin.
Wie viele USB-Ports hat
dieser? Also ich wollte im Grunde genommen darauf ab, dass man hier unter Umständen einen Mehrwert gegenüber meinem blöden Receiver hat. Den wollte ich irgendwo herausarbeiten.
Ja, der Vorteil ist natürlich, der NAS-Server läuft zumindest bei mir 24 Stunden am Tag, DVB-T-Stick reingesteckt und ich kann halt beliebige Sendungen aufnehmen, wenn ich nicht zu Hause bin und muss nicht zusätzlich noch einen Receiver anhaben und der dann quasi auch noch Strom verbraucht, den ich aufwendig programmieren muss. Also die Programmierung von den Empfängern ist eigentlich relativ einfach. Ich nehme das EPG, kann ich mir entweder eine Sendung aussuchen, die ich aufnehmen möchte, oder aber es gibt eine Suchfunktion, die über das ganze EPG läuft und ich kann mir dann entsprechend die Sendungen auswählen, die ich haben möchte, egal ob die jetzt heute laufen oder in 2-3 Tagen.
Geht da auch die klassische Form mit Start- und Endzeit?
Nein. Also man kann nur aus dem EPG auswählen, die Sendung, die man haben möchte, und sagen, aufnehmen jetzt, was leider auch nicht geht. Ich kann also nicht 5 Sendungen, die quasi nacheinander kommen, selektieren und sagen, alle aufnehmen. Der nimmt immer nur die erste selektierte auf. Also wie gesagt, da gibt es noch ein bisschen Optimierungspotenzial seitens Synology.
Interessant ist ja, dass deine NAS nicht gerade die neueste ist. Die ist ja schon für Elektronik-Equipment fast museumsreif.
Die ist jetzt 3 Jahre alt, da sind doch nur 2 Terabyte Platten drin, die im RAID 1 laufen. Aber das Gute bei Synology ist halt, sofern möglich, werden auch die alten Geräte unterstützt.
Mhm. Interessante Lösung. Ja,
dieses Wort Synology, das kommt mir immer so ein bisschen quer ins Ohr rein. Ist das ein guter Name, den die sich gewählt haben? Das hat also nichts mit Scientology zu tun.
Nein.
Das muss man ja ganz, ganz scharf abgrenzen.
Also wie sie auf den Namen kommen, weiß ich nicht. Da habe ich mich ehrlich gesagt nie mit beschäftigt. Aber die produzieren zumindest gute NAS-Server für meinen Geschmack.
Ja, also eine schöne Lösung. Du hast von Stromsparen gesprochen. Kannst du eine Aussage machen, wie hoch die Stromaufnahme oder Leistungsaufnahme oder der Energieverbrauch von deiner Lösung ist?
Kann ich sogar sehr genau machen, weil ich habe da zufällig ein Messgerät dran und verbrauche gerade 46 Watt.
Mhm. Wer ist da dran? Der Fernseher oder wer? Oder nur die NAS? Oder
das ist nur der reine NAS-Server. Gut, da ist dann noch ein Router dran, der verbraucht ein bisschen Strom und 2 Drucker im Standby-Modus. Plus eine USB-Festplatte, mit dem ich halt nochmal ein Backup-System von dem NAS-Server ziehe.
46 Watt.
Ja.
Naja. Gut, dann warten wir mal.
Ich weiß gar nicht, ob das viel ist oder ob das wenig ist.
Also es könnte weniger sein. Die aktuelleren haben bei mehr Leistung einen kleinen, geringeren Verbrauch. Aber wie gesagt, das Gerät ist jetzt 3 Jahre alt und ich wollte es eigentlich noch nicht auswechseln.
Nur solange es geht, ist doch okay.
Eben.
Tut doch seinen Dienst.
Ja, das auf jeden Fall.
Irgendwann ist die Effizienz nicht mehr so da, ne? Also wenn du nachher mit deinem Kühlschrank oder irgendwo nach G rutschst oder was die tiefste Stufe ist, dann ist der Strom schon teurer als das, was du durch neuen vielleicht gewinnen könntest.
Ja, aber das Problem, das habe ich ja immer mit neuen Geräten und Stromverbrauch. Da ist erstmal der Anschaffungswiderstand.
Sind wir beim nächsten Thema eigentlich schon. Denn kannst du dir vorstellen, Herr Back, dass wir beide vereinbaren, wir machen ein neues Geld. Das nennen wir Baru. Und da malen wir unsere Bilder, unsere Köpfe drauf und Baru dann bezahlen wir gegenseitig.
Von Back Rudolf, oder?
Ja, klar, was sonst?
Gut, machen wir.
So, und dann können wir das, was wir untereinander zu tun haben, können wir damit bezahlen. Das müsste doch, ist doch legitim, oder ist das verboten?
Das können wir machen.
Das ist ja in dem Falle ja nur eine Schuldverschreibung.
Es ist die Frage. Nee. Was macht denn Geld zu richtig offiziellem Geld?
Geld ist
verboten ist, das nachzumachen.
Nein, Geld ist ja im Prinzip nur ein Zahlungsversprechen. Und solange beide Parteien oder noch mehrere das anerkennen, ist es eben ein Zahlungsmittel.
Ja, aber wir haben ja auch Zwangsgeld. Im Moment haben wir den Euro als Zwangsgeld.
Wir
werden gezwungen, unsere Steuern in Euro zu bezahlen und in nichts anderem in Euro. Und das ist eben die Macht, dieses Geld bei uns durchzusetzen.
Ja gut, die ist von den Regierungen so definiert worden, dass das Tauschmittel für Wert ist. Der Euro, ob dir das gefällt oder nicht, wenn du in dem Euro-Raum lebst und möchtest an diesem allgemeinen Zahlungsverkehr teilnehmen, musst du eben auf den Euro zurückgreifen. Und wenn du irgendeinen findest, der dein Baru-Geld akzeptiert, dann kann der auch an deinem Zahlungssystem teilnehmen.
Das ist ja eine interessante Geschichte. Das Internet, das greift ja nun alles an, was man sich denken kann. Wenn das Internet jetzt aber auch eine eigene Währung schaffen würde, es gibt ja zum Beispiel Bitcoin, es gibt ja Lindendollar. Wer weiß, was das ist oder nicht?
Das sind diese Cyberwährungen, die in den Spielen oder durch die Spiele hochgekommen sind.
Ja.
Für die man auch virtuelle Güter kaufen kann.
Ja, und man kann sie teilweise sogar umtauschen.
Das geht.
Verkaufen gegen Geld.
Ja, es geht in zwei Richtungen. Man kann die kaufen, man kann sie verkaufen. Da gibt es Börsen für.
Da gab es auch das Second Life, das hatte auch so eine Geld.
Da kommen die Lindendollar ja her.
Ach so.
Ja. So, jetzt ist die EZB, das ist also diese Institution, die sich da bei dem einen unbeliebt, bei dem anderen beliebt macht und die versucht politisch etwas zu tun, was sie eigentlich gar nicht tun sollte, die hat ein Gutachten in Auftrag gegeben und hat die Ökonomen aufgefordert, mal eine wissenschaftliche Analyse des virtuellen Geldes zu erstellen. So, erstmal, was ist das eigentlich? Wie sind die Verrechnungseinheiten? Was kann man wie damit tauschen? Und was könnte denn eigentlich passieren dabei? So, und rausgekommen ist, um es mal übertrieben und kurz zu sagen, die EZB hat Angst davor. Weil hier entstehen Währungen, Schattenwährungen im Internet, über die sie keine Kontrolle hat. Diese Währungen sind nicht garantiert, die können kaputt gehen, können andere auch. Aber da kann die EZB ja erlaubt oder nicht erlaubt halt in rumarbeiten. Ich hätte fast pfuschen gesagt, aber das wäre böse. Aber in diesen neuen Währungen, da können die nicht drin. Das ist eine Währung, die gehört eigentlich den Usern. Die gehört eigentlich denen, die daran teilnehmen. Und wenn aber jetzt diese Währung sich weiter verbreiten würde, dann könnte das, im Moment nicht, aber vielleicht in 10, 20 oder 30 Jahren schon eine Gefahr für unsere Währungen, die wir heute haben, darstellen. Denn dieses Cybergeld, das ist ja instabil, das ist ja durch nichts gedeckt. Und wenn jetzt jemand hohe Summen anhäuft und diese Währung geht kaputt, und da stecken ja auch Leute dahinter, die nicht unbedingt nur das Gute haben, also so wie bei normalen Banken auch, sondern die nicht nur das Gute im Sinn haben, sondern nur mein Gutes, also mein Geld im Sinn haben, da kommen also Gefahren auf uns zu, die sind gar nicht zu unterschätzen. So, nun weiß man aber gar nicht, was soll man denn machen? Dieses Cybergeld, das ist eigentlich irrelevant. Das ist imaginär, genau wie normales Geld auch. Das ist eigentlich nicht stabil, genau wie normales Geld auch. Das ist nicht sicher, genau wie normales Geld auch. Das kommt eigentlich, wenn man es extrem betrachtet, immer näher an unser wirkliches Geld heran. Auch wenn es noch nicht so eine hohe Bedeutung hat. Noch nicht eine hohe Bedeutung. War da nicht vergangenes Jahr irgendeine Geschichte, dass die American Express Bank für 30 Millionen Dollar ein Unternehmen gekauft hat, welches mit diesem Cybergeld da gearbeitet hat? Hat nicht auch Visa sogar 190 Millionen Dollar ausgegeben? Das heißt, die Kreditkartenfirmen fangen an, in dieser Cybergeldbranche mitzuwischen. Was geschieht hier? Was ist das jetzt für eine Welt? Man kann sich schon vorstellen, wenn hier eine Währung, über die die Banken und damit die Regierungen, also die Zentralbanken und damit die Regierungen keine Kontrolle mehr haben, wenn hier eine solche Währung entsteht, da könnte etwas auf uns zukommen, was sich heute, glaube ich, noch keiner ausdenken kann.
Ist das nicht zu dramatisch gesehen? Wenn irgendwo ein Staat, ein selbstständiger Staat, eine Währung herausgibt, wird die ja auch, da gibt es dann auch Verrechnungen zu den anderen Währungen hin. Da gibt es Wechselkurse. Wir kennen das vielleicht noch früher aus dem Urlaub, aus der Vor-Euro-Zeit. Da hatten eben die Italiener ihre Lira, die Griechen hatten ihren Drachma und was es da sonst noch alles gab.
Und alles Gelder, mit denen man in diesen Ländern, Steuern ja, gut, bezahlt hat. Das war offiziell anerkanntes, aufgezwungenes Geld. Jetzt kommt ein Geld, über das keine Regierung die Kontrolle hat.
Über das Internet als Gemeinschaft bestimmt, ja.
Und kann man dafür Steuern verlangen? Wie wird denn das dann geschehen? Wenn jetzt die Schweiz mit ihren Lumpenbanken da, hätte ich fast gesagt, darf man natürlich nicht sagen, mit solchem Geld gehandelt hätte, sag mal, wäre das dann strafbar gewesen, wenn jetzt unsere Geierminister da CDs gekauft hätten von Steuergeldern, also so Hehlerware meine ich da, und da wären nur Lindendollar drauf gewesen, wären die dann auch strafbar? Wahrscheinlich nicht. Das ist doch der Kernpunkt, was dahinter steht. Es kommt eine weltweite Cyberwährung oder mehrere und unsere Regierung haben nicht den Zugriff und unsere Gesetze sind wirkungslos. Das ist, glaube ich, die Angst, die dahinter steht.
Also ich sehe es nicht so schlimm, wie die EZB das sieht. Es gibt, wenn ich in die Cyberwährung rein will, muss ich echtes Geld gegen Cybergeld tauschen. Und auf dem Rückweg geht das auch, solange das Zeug eben noch was wert ist. Und wenn ich da voll drauf vertraue, wie du sagst, es gibt keine Sicherheit dahinter, dann bin ich selber schuld. Denn unsere Währung ist ja im Prinzip durch die Volkswirtschaft abgesichert. Die Frage ist, ob es eine Volkswirtschaft im Internet gibt.
Ja, aber Heinz, ich brauche zum Beispiel für diese Lindendollar, da brauche ich keine Steuer zu bezahlen. Weil die erhebt keiner.
Richtig.
Und dann habe ich ein Geld, was ich ohne, sonst habe ich 25% diese Abgeltungssteuer sowieso schon am Hals. Ja? Wenn ich dann mit anderen Währungen, die aus dem Internet kommen, wenn ich damit bezahle, die akzeptiert werden, ich da mein Geld wieder rauskriege und ich wieder was verkaufen kann dafür, dann komme ich um diese 25% drumherum.
Sind das nicht zwei verschiedene Probleme? Wenn du Ware kaufst, musst du dafür Steuern bezahlen. Oder wenn du Geld einnimmst, musst du dafür Steuern bezahlen. Wenn du Geld tauschst von einer Währung in die andere, muss zwar der Bank immer was geben, weil die auch was verdienen wollen, aber normalerweise ist es nicht steuerpflichtig, Geld zu tauschen.
Und du? Nicht das Tauschen, aber das Geld zu haben.
Ja, wenn ich Lindendollar habe und ich gebe dem Finanzamt das an, was macht denn das dann? Können die? Ich glaube, da passiert gar nichts. Ich kann ja auch virtuell Kredite aufnehmen in Lindendollar oder Bitcoin oder wie auch immer. Ich kann das auch zurückzahlen. Ich habe dann auch vielleicht virtuelle Zinsen. Die hier kann auch die Zentralbank, wie auch immer sie heißt, nicht mehr steuern, indem sie die Zinsen erhöht oder senkt oder so. Das heißt, die Geldwirtschaft ist nicht mehr in dem Maße beeinflussbar, wie es heute der Fall ist. Die Steuerungselemente fallen weg.
Die kriegt Konkurrenz.
Das ist richtig.
Da werden viele hingehen, die sagen, das ist doch viel besser. Guck mal, da kommt schon viel besser raus.
Wenn das Vertrauen wächst in diese virtuellen Währungen.
Wenn genügend mitmachen.
Wenn genügend mitmachen. Und was Geld wert ist, das sieht man ja bei Staaten, damit meine ich jetzt nicht Griechenland, deren Geld ist genauso viel wert wie unseres, auch wenn sie im Moment viel schlimmer dran sind und zu kämpfen haben. Aber das sieht man doch bei Staaten, die wirtschaftlich große Probleme haben und eine eigene Währung haben. Deren Geld ist ja nun nicht so besonders viel wert. Und da muss man doch irgendwo dann einfach mal sagen, das Geld, nachdem die Golddeckung abgeschafft wurde, früher musste ja der Staat so viel Gold irgendwo im Tresor haben, hat man meist im eigenen Land gehabt, nicht so wie bei Deutschland, dass er die Geldmenge, die er herausgegeben hat, damit quasi abgedeckt hat.
Seit 70er Jahren ist das, glaube ich, vorbei. Ne? Ja. Haben die Amerikaner aufgehört, ihre Dollars mit Gold aufzuwiegen.
Das heißt, unser Geld ist unterm Strich erstmal nichts mehr wert, durch nichts mehr gedeckt, außer durch Versprechungen. Ist der Unterschied wirklich so groß zu diesem Cybergeld? Ist es nicht irgendwo das Gleiche? Nur die Gemeinschaft ist kleiner und hier ist kein Staat mehr dahinter? Ich denke, es sind neue Ansätze. Man sollte darüber nachdenken. Ich denke, es sind vollkommen neue Situationen. Und was da auf uns zukommt, auf unsere Staaten, auf unsere Finanzämter, auf unsere Finanzminister, das werden wir sehen. Aber ich glaube, es ist wichtig, das zu beobachten. Denn auch hier könnte wie in vielen anderen Bereichen in den nächsten Jahren oder Jahrzehnten eine Revolution kommen, die eine ganze Menge umwälzt. Hoffentlich friedlich.
Aber wird man schon einen Riegel davor schieben wollen? Man wird dann irgendwie wieder was verbieten.
Ich habe auch noch was mit Sicherheit.
Man muss verbieten, dass wir irgendwas, dass wir unser eigenes Geld da machen, unsere eigene Körper drauf malen. Das müsste man verbieten, nur wie?
Also kein Baru.
Genau.
Ja. Ich habe auch noch was mit...
Aber ein Fleisch, ein Föbu, wie wär's denn damit?
Nee, wollen wir nicht. Ich habe aber was mit Sicherheit. Ich will auch noch was erzählen.
Ja.
Und zwar hat das mehr mit Udos Thema zu tun. Der Udo hat wahrscheinlich noch ganz normale Magnetplatten drin. Immer mehr Firmen stellen aber mittlerweile auf SSD-Platten um. Keine beweglichen Metalle mehr drin. Die sind wesentlich schneller. Wir hatten es in der Fernsehsendung mal mit diesem Dell-Laptop, das in 10 Sekunden Windows 8 gebootet hat. Das war einfach schnell. Jeder glaubt auch, die würden länger leben als die mechanischen Platten, weil da nichts mehr kaputt gehen kann. Aber die Spezialisten von Call-on-Track, also diese Datenrettungsspezialisten, die sagen, Leute, seid mal ganz vorsichtig. A, es gibt keine verlässlichen Zahlen bis heute, wie lange so SSDs wirklich leben. Wenn man sie löschen will, weiß man heute noch nicht, ob man die wirklich sicher löschen kann. Das sind ja Halbleiter, man kann eventuell noch was ausliefern. Und dann gibt es noch was. Generell werden auf den SSDs heute die Daten verschlüsselt. Bloß die Hersteller sind so konsequent und geben einfach diese Schlüssel, die man braucht, um eventuell wieder an Daten ranzukommen, gar nicht raus. Also sind die Daten im Prinzip, wenn sie kaputt sind, weg. Oder man muss mit sehr, sehr viel Aufwand die Verschlüsselung knacken und sowas alles. Und
das kann ja jeder, oder? Die 128-Bit DDS oder so, kann ja jeder knacken.
Kommt auch an, wie stark die verschlüsselt sind.
Wie alt er werden wird.
Also, es gibt also auch Risiken bei den SSDs. Sie sind nicht so schlimm. Wie gesagt, die fehlende Langzeiterfahrung ist es. Dann kommt dazu, wie gut ist der Algorithmus, dass der die Speicherzellen abwechselnd nutzt. Denn es ist ja so bei den SSDs, dass das Schreiben der Speicherzellen automatisch die Lebensdauer verkürzt. Die haben also nur eine bestimmte Anzahl von Zyklen. Wenn der Algorithmus gut ist, der auf der Platte implementiert ist, werden alle Zellen gleichmäßig, altern alle Zellen gleichmäßig. Wenn nicht, altern an manche Zellen und man hat plötzlich Defekte auf den SSDs, die genauso schlimm sind wie Defekte auf einer Plattenscheibe.
Heinz, vor 2 oder 3 Jahren hat mal die Zeitschrift CT einen Test gemacht, genau wegen dieser Aussagen, dass man pro Zelle, das sind ja eigentlich Flash-Speicher, dass man pro Zelle nur eine begrenzte Anzahl, hier ging es um 10.000 Mal, die neu beschreiben kann. Und die haben dann gesagt, okay, wir probieren das einfach mal und sehen mal. Die haben dann bei 100.000 abgebrochen, weil keine Defekte aufgetreten sind.
Ja gut, 100.000 Schreib-Lesevorgänge ist nicht viel, ne?
Wird viel übertrieben bei dieser ganzen Geschichte. Und wir haben da eine ganze Menge Zellen da drin. Wir haben eine ganze Menge Reservezellen da drin. Wir haben einen Controller, der beginnende Probleme erkennt und dann auch diese Bereiche ausblendet und ersetzt durch andere Bereiche, die als Reservebereiche da sind. Ich denke, man darf es nicht so sehr überzogen sehen. Ich selbst, so aus dem Bauch heraus, mir ist irgendeine Festplatte, wo da so kleine Magnetpartikel drauf sind, irgendwo lieber als eine SSD. Auch wenn die schöner ist, kleiner ist, schneller ist, weniger Strom braucht, weniger Krach macht, ist aber noch ein bisschen teurer.
Ich meine, 70% der IT-Spezialisten gehen davon aus, dass man SSD ungefähr 10 Jahre einsetzen kann.
Und deine Festplatten?
Festplatten sieht man auch bei mittlerweile über 5 Jahre. Bei Serverplatten. Früher haben wir sie alle 2 Jahre rausgeschmissen.
Keine teuren Serverplatten, die teurer sind als SSDs.
Ja, ja. Die müssen ja mechanisch auch sein, die müssen vor allen Dingen die Temperatur, die hohe Temperatur, die bei 24 Stunden Dauerbetrieb ist, vertragen können. Deswegen sind sie relativ teuer. Früher, weiß ich noch, da haben wir alle 2 Jahre die Platten rausgeschmissen. Heute sind wir bei 5 Jahren. Die werden also mit den Rechnern zusammen beerdigt.
Ja, ist aber trotzdem nicht sehr haltend, ne?
Ja gut.
5 Jahre.
Ja gut, das sind für den laufenden Betrieb, sind ja keine Dauerspeicher. Wir haben uns ja schon ganz oft mit den Haltbarkeit von Speichermedien beschäftigt. Das Thema wollen wir jetzt nicht nochmal aufgreifen. Da hatten wir ja auch das Thema, dass die Firma Hitachi war es, glaube ich, dann sagt, die haben Speicher, die mehrere 100 Millionen Jahre halten. Du kannst das denn ja vielleicht überprüfen, du hast ja das ewige Leben, ich nicht.
Also ich denke, diese ganzen Sachen und diese ganzen Angebereien der Firmen sind nicht in Stein gemeißelt. aber es geht alles zu Ende, auch das Leben des Herrn Back. Aber heute geht erstmal unsere Sendung hier zu Ende. Vielen Dank.
Daumen geht hoch.
Vielen Dank an den Udo. Ein Hinweis, dass wir einen Shop haben und ja, den Daumen nach oben. Und dann, was behalten wir übrig?
Nix. Und tschüss.
Nee, nix. Immer nix. Ein Bit übrig behalten, Herr Back.
Ach so, ja.
Ja. Tschüss zusammen.
Das war Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolph.